beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Heute aus Tübingen, aus dem französischen Viertel in Tübingen. Und da sitze ich, Daniel Vorhopp, mit Andreas Feldkeller. Jetzt ist schon die Frage, Herr Feldkeller, ich hätte jetzt fast gesagt, hat das Stadtplanungsamt geleitet, ist aber falsch, wie ich gerade erfahren habe. Es geht heute nicht um einen Altbau oder Sanierung im eigentlichen Sinne, sondern hier auf diesem Block Verbietet das Bauen geht es mal ausnahmsweise um Neubau, denn es gab ein Gespräch mit Roland Stimpel hier auf dem Block zum Thema Tempelhofer Feld. Und da haben wir darüber gesprochen, wenn man denn überhaupt irgendwo neu baut, heutzutage, wenn wirklich mal ein ganzes Stadtviertel neu entsteht, wie müsste man das eigentlich machen? Und da habe ich mit vielen anderen den Eindruck, das Beispiel, wie man es überhaupt machen sollte, in ganz Deutschland ist heute und nach wie vor das französische Viertel in Tübingen bis heute unerreicht und unwiederholt. Und warum das so ist und was das auszeichnet, darüber wollen wir einfach heute mal sprechen. Also, Herr Feldkeller, jetzt frage ich einfach mal, in welcher Funktion und wie sind Sie denn als, man sagt ja manchmal Genius dieses Projekts des französischen Viertels dazu gekommen, etwas in dieser Form noch nicht Gekanntes zu entwickeln?
Ja, eigentlich ist es ja nicht so, dass es etwas ist, was nicht bekannt ist, sondern wir haben in vielen Stadtkernen haben wir ja Strukturen, die so ähnlich aussehen wie das, was hier im französischen Viertel entstanden ist. Und das ist für mich eigentlich in der ganzen Zeit meines Berufslebens als Architekt und Stadtplaner ein gewisser Maßstab gewesen, dass ich gesagt habe, warum funktionieren denn diese alten Städte noch mit ihrer Mischung, obwohl das Leitthema seit den 60er Jahren in unserem Land ist, Wohnen und Arbeiten müssen getrennt sein. Anders kann das nicht funktionieren. Und da scheint mir doch ein erhebliches Problem in der Auseinandersetzung mit dem Städtischen überhaupt drin zu liegen, dass man sich darüber viel zu wenig Gedanken macht. Was bedeutet das, wenn ich als Leitbild habe, Wohnen und Arbeiten räumlich auseinanderzunehmen? Was hat das für Folgen? Was hat das gesellschaftlich für Folgen? Was hat das wirtschaftlich für Folgen? Das sind Themen, die eigentlich viel zu wenig diskutiert werden.
Und Sie haben das Gegenteil, die Altstadt, als Vorbild gehabt und gesagt, das gefällt Ihnen oder geht es mehr als um Gefallen?
Es geht auf jeden Fall um mehr als Gefallen. Es geht ja um die Frage, was ist denn die Aufgabe der Stadt heute? Und ich habe den Eindruck, dass bei vielen Planern das entweder nur noch was Ästhetisches ist, ja, das muss halt schön sein, oder es ist nicht mehr als das Dach über dem Kopf, was ich für unterschiedliche Funktionen bereitstellen muss. Und dann kann ich sagen, Gewerbe machen wir an einer Stelle, die Universität machen wir an einer anderen Stelle, Wohnen wir an der dritten Stelle und da kommt das Dach über dem Kopf und dann muss ich mich eigentlich nur noch um den Verkehr bemühen und dann ist das fertig, was wir heute als Stadt, Stadtregion, Agglomeration bezeichnen. Aber die Frage ist natürlich schon, ist das eigentlich die ganze Aufgabe der Stadt und der Stadtplanung, nur das Dach über dem Kopf bereitzustellen?
Das heißt, es geht eben nicht so um Architektur, obwohl Sie wahrscheinlich auch nichts gegen gelungene Architektur haben, sondern es geht doch um was anderes, was vielleicht komplexer ist, als ein schönes Gebäude zu entwerfen.
Ja, so ist es.
Ja.
Es ist wirklich komplexer. Und ich finde, es ist auch gar nicht so weit von der Diskussion. Wir diskutieren ja über gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir diskutieren über Beschäftigungsprobleme, wir diskutieren jetzt auch ganz neu über die Rolle, die die neuen Medien spielen im Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit. Und das sind Dinge, die meiner Ansicht nach schon damit zusammenhängen, was wir mit der Stadt angestellt haben in den letzten 50 Jahren. Und da muss man schon die Frage stellen, hat eigentlich die Stadtplanung die Aufgabe erfüllt, die ihr zusteht?
Sie waren in der Stadtplanung tätig, allerdings, jetzt haben Sie mich korrigiert schon, in Tübingen nicht als Stadtplanungsamtsleiter sozusagen, sondern die Funktion, wir wollen vielleicht auch gleich nochmal kurz unseren Hörern, für die, die es nicht kennen, so grob skizzieren, was ist das französische Viertel, aber erstmal die Funktion, aus der heraus Sie da beteiligt waren, war also welche?
Ich war Leiter eines Stadtsanierungsamtes, das zunächst die Aufgabe hatte, sich um die Erneuerung der Altstadt, der historischen Altstadt zu kümmern. Tübingen ist eine alte Stadt, Tübingen ist eine alte Universitätsstadt. Die Universität ist hier 1477 vom damaligen Grafen Eberhard von Württemberg gegründet worden. Die Altstadt ist im Krieg gut davongekommen. Es gab nur eine Stelle, wo eine Mine eingeschlagen hat, am Rand der Altstadt. Also die Altstadt ist praktisch komplett über die Runden gekommen. Und die Altstadt ist auch in der Zeit des Wirtschaftswunders nicht wesentlich beschädigt worden. Sondern es ist eine Altstadt, die noch relativ komplett so vorhanden ist, wie sie eben im Laufe der Jahrhunderte nach dem Mittelalter, Barockzeit, dann Klassizismus, Gründerzeit, wie sie überkommen ist. Und ich war dann ab 1972 Leiter eines eben dieses Stadtsanierungsamtes, das der damalige, der hieß damals Baudirektor und ich noch nicht Baubürgermeister, gegründet hat, weil er der Meinung war, dass man für die Arbeit an der Altstadt eine feste Arbeitsgruppe braucht, die nicht für andere Aufgaben abgezogen wird, laufend. Und er hat deswegen gesagt, wir machen neben dem Stadtplanungsamt ein Stadtsanierungsamt. Und da gibt es 4 Leute, die sich um diese Aufgabe permanent zu kümmern haben. Und ich war vorher hier bei der Regionalplanung tätig.
Jetzt haben wir mal kurz ein Klingel, das können wir auch nachher rausschneiden.
Da war der Geschäftsführer in einer Person mit diesem Baudirektor. Er hat dann gesagt, sie haben die Möglichkeit, auch einen anderen Posten zu bekommen bei der Stadt. Und als der Posten des Leiters des Stadtsanierungsamtes zur Verfügung stand, habe ich gesagt, das ist ein Thema, was mich interessiert. Und ich bin dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden, indem ich diesen Posten dann plötzlich am Hals hatte.
Wenn Sie sagen 1972, ist denn da noch dieser Geist von Kahlschlagsanierung, Sanierung durch Abriss gewesen oder war das in Tübingen so nicht?
Das war eigentlich gerade in der Phase, als eine neue Form von Stadtsanierung virulent wurde. Es gab in Tübingen auch Vorstellungen, zum Beispiel mit einer dicken Straße durch die Altstadt zu fahren, um die Erschließungsgegebenheiten zu verbessern. Und es gab in der Zeit, ehe ich den Posten übernommen habe, Pläne, die vom Denkmalamt in Auftrag gegeben wurden, wie man dieses Vorhaben abbremsen oder modifizieren kann. Es gab dann immer noch einen Vorschlag mit einer Straße durch die Altstadt, aber die waren nicht mehr so brachial vorgesehen, wie das zunächst der Fall war. Aber es ging dann für uns tatsächlich darum, 1972 auch das abzubiegen und sich zu überlegen, wie kann man wirklich die Altstadt vitalisieren, kann man sagen, wieder vitalisieren, ohne große Eingriffe zu machen. Wir haben da eine ganze Zeit sehr intensiv mit dem Denkmalamt zusammengearbeitet und haben umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit gemacht und sind dann zu einem Rahmenplan gekommen, bei dem es im Wesentlichen um die Erhaltung der Substanz, Erneuerung der Substanz, Verbesserung der sozialen Verhältnisse in der Altstadt. Es war eine Altstadt, wo sehr viele Tübinger weggezogen sind, zurückgeblieben sind vor allem Studenten, ältere Menschen und Migranten, Jugoslawien, Italiener und so weiter. Und wir haben dann gesagt, man muss die Altstadt so erneuern, dass sie auch wieder für den normalen einheimischen Tübinger ein attraktiver Platz zum Wohnen ist. Und dazu muss natürlich vor allem auch im Verkehrsbereich was gemacht werden. Mit einer der ersten Themen war Verkehrsberuhigung, Fußgängerzonen in den engen Straßen, Frage der Parkierung am Rande der Altstadt, solche Dinge. Aber es war eine Erfahrung für mich, wie Wohnen und Arbeiten, Verwaltung, Kultur in einem engen, kompakt bebauten Stadtteil zusammenwirken.
Also ich bin heute durchgegangen durch die Altstadt, zumindest ein bisschen, und es ist eben, ja, Touristenmassen schieben sich durch. Dass durch diese Straßen Autos gefahren sind mal, es ist irgendwie gar nicht vorstellbar. Ja, es ist wie aus einer anderen Welt, so ein bisschen.
Das können sich auch viele Tübinger heute nicht mehr vorstellen. Die sagen, so war das nie, wie wir das auf den alten Fotos sehen. Aber wenn Sie jetzt sagen, da schieben sich Massen von Touristen durch, da kann man sehen, die Touristen haben jetzt den Verkehr ersetzt.
Ja, genau.
Woher kommt das? Ich glaube, das ist auch ein Thema, was man ansprechen muss. Es gibt eben in einer Stadt, die früher mal 5.000, 6.000 Einwohner hatte, in der Altstadt, und die jetzt gewachsen ist auf 85.000 Einwohner, gibt es eben eigentlich nur noch diese alte Zelle mit einer gemischten Nutzung. Und das ist heute so eine große Attraktion, natürlich auch mit der historischen Bebauung, dass auch die Stadt glaubt, man müsste da möglichst viele Touristen anlocken und denen das zeigen. Und das zeigt eigentlich auch, dass wir ein ganz merkwürdiges Verhältnis haben zu solchen gemischten Strukturen. Wir betrachten das als was Exotisches, was touristisch eine große Bedeutung haben. Dass wir aber in der Zeit, in der die Stadt gewachsen ist von 6.000 Einwohner auf 85.000 Einwohner, eigentlich noch 5 oder 6 solche Zentren hätten bauen müssen, die eine ähnliche Funktion hatten für ihr jeweiliges lokales Umfeld, daran haben wir überhaupt nicht gedacht.
Jetzt würde ich zwar eigentlich auch gerne genau darauf kommen, wie im französischen Viertel eben nach diesem Vorbild was Gemischtes entstanden ist. Trotzdem noch eine Frage zur Altstadt, weil ich selber in Oldenburg im Stadtzentrum viele Jahre gelebt habe, mittendrin, wirklich im auch nicht zerbombten Innenstadtbereich. Und da ist es mit der Mischung aus dem umgekehrten Grund inzwischen nicht mehr so weit her, weil da eben kaum noch jemand wohnt. Also Handel funktioniert, die Läden sind super teuer, aber das ist dann für die Eigentümer auch ausreichend. Da verdient man gutes Geld mit, wenn man heutzutage einen Laden in der Innenstadt hat. Aber es gibt eben, früher haben da glaube ich 10.000 Menschen in den inneren Wallanlagen in dem Innenstadtbereich gelebt und jetzt sind es noch 1.000. Wird denn in der Altstadt von Tübingen noch gewohnt weiterhin?
Ja, da muss man fragen, woran liegt das, dass da nur noch 1.000 in Oldenburg wohnen? Wir haben die Sanierung betrieben, wo wir gesagt haben, die Mischung muss stimmen. Es müssen Bewohner, also die Altstadt muss für Bewohner wieder interessant sein. Es muss auch die Möglichkeit geben, dort wohnen zu bleiben. Und das war ein wesentlicher Teil dieser Sanierungsmaßnahmen, dass wir uns um die Wohnverhältnisse gekümmert haben. Und das ist heute bei uns kein Problem. Jede Wohnung in der Altstadt kriegen Sie sofort vermietet.
Also ehrlich gesagt, und sagen wir mal, was ich persönlich als störend empfunden habe, ist, dass dann in manchen Teilen der Altstadt natürlich auch die Kneipen, Diskotheken und so weiter sind. Und nun ja, das ist halt schon an manchen Orten kaum zumutbar.
Das ist, also es ist interessant, wir haben fast am Ende der Zeit, als ich die Altstadt gemacht habe, haben wir einen Bebauungsplan, der Gemeinderat einen Bebauungsplan verabschiedet, in dem festgelegt ist, dass keine neuen Kneipen entstehen dürfen. In Tübingen gab es immer Kneipen, Tübingen ist eine Studentenstadt. Es gab immer 50 Kneipen in der Altstadt. Ja? Aber wir haben die ganze Zeit, ging es immer darum zu sagen, zusätzliche Kneipen sind nicht erwünscht, es reicht aus. 50 Kneipen sind ausreichend. In den Bebauungsplänen ist aber zusätzlich festgelegt, dass oberhalb des ersten Obergeschosses Nutzungsänderung nur zugunsten von Wohnraum zulässig ist. Mhm. Und es gab ein Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Das heißt, die Stadt hat sich die ganze Zeit seit den 70er Jahren ganz intensiv darum bemüht, die Altstadt auch als Wohnstadt zu erhalten. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, das hängt sehr stark davon ab, was für eine Politik eine Kommune betreibt. Ob sie es laufen lässt, so wie die Wirtschaft es gerne möchte, oder ob sie sagt, wir haben bestimmte Vorstellungen, welche Funktion Stadtteile, Stadtquartiere erfüllen müssen. Und dann ist es unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, das auch rechtlich durchzusetzen.
Also ich kenne es an einzelnen Stellen, dass in Oldenburg, obwohl keine Bomben gefallen sind, dann man später eben irgendwann doch mal auch im Innenstadtbereich was abgeräumt hat, was abgerissen hat und dann auch reine Handelshäuser über mehrere Etagen entstanden sind. Und das ist was, wo Sie gesagt haben, das soll hier nicht sein. Ja, ist das,
So ist es. Ja. Es gibt inzwischen ein paar Handelshäuser, sagen Sie, also das größere Geschäfte, bei denen ich vermute, dass die obersten Geschosse von den Häusern leer stehen. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, ob sich die Stadt darum kümmert, dass das Gesetz, was der Gemeinderat beschlossen hat, auch wirklich real durchzusetzen. Ich kann die Frage im Moment nicht beantworten. Ich glaube, dass das Zweckentfremdungsverbot, das ist, glaube ich, nicht mehr in Baden-Württemberg nicht mehr anwendbar, sodass von daher nicht die Möglichkeit besteht, gegen Leerstand vorzugehen. Aber im Wesentlichen, wenn Sie heute Abend durch die Stadt gehen, werden Sie feststellen, dass in den Obergeschossen überall gewohnt wird und dass das Wohnen eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Allerdings ist es so, dass die Bewohner vielfach sagen, wenn es nicht so viel Tourismus gäbe, wenn es nicht so viel Festivals gäbe, wenn es nicht dauernd einen Markt gäbe an jedem Wochenende, dann wären wir der Meinung, mehr der Meinung ist noch unser Stadtviertel und nicht das Stadtviertel der Touristen. Also das ist ein Problem, aber ich denke, dass das Problem damit zusammenhängt, dass wir nicht außerhalb der Altstadt Viertel, die eine ähnliche Funktion haben wie die Altstadt, geschaffen haben. Und das ist mit jetzt eine Überleitung zum Thema französisches Viertel. Wie sind wir drauf gekommen, im französischen Viertel eine solche Mischung zu versuchen? Das ist nichts anderes als die Überlegung, dass eine lebendige Stadt heute mit 85.000 Einwohnern tatsächlich eben nicht nur eine historische Altstadt gut verkraftet, sondern dass sie eigentlich zusätzlich Quartiere braucht, die eine ähnliche Funktion haben, wie es die alten Städte hatten.
Ich finde es gut, dass wir jetzt über diese Altstadt eine Weile gesprochen haben, eben weil das ja genau, wie Sie sagen, ihre Prägung eigentlich auch war von der Arbeit her, vom täglichen Leben her und weil das eben sowas wie den Versuch darstellt, eine Altstadt als Neubau herzustellen, sage ich mal, oder die Eigenschaften, die Qualitäten einer Altstadt zu erschaffen, um das vielleicht mal so ganz grob zu beschreiben hier. Also wir haben hier ein Stadtviertel, ein ehemaliges Kasernengelände, wo heute 3000 Menschen leben, aber auch 700, glaube ich, arbeiten. Und wo, ich komme gleich mal auf einen ganz zentralen Punkt zu sprechen, wo ich immer wieder staunen muss, wenn ich das jemand erzähle, klingt das so banal. Und das klingt so nach gar nichts Besonderem, wenn man sagt, naja, in diesem Stadtviertel sind Häuser entstanden, neu entstanden, im ganzen Stadtviertel, da wird oben gewohnt und unten ist ein Laden. Das klingt ja eigentlich so selbstverständlich, so als wäre es nichts Besonderes. Und wenn man sich aber umschaut und schaut, egal wo in Deutschland irgendein Stadtviertel neu entstanden ist, dann ist es halt nicht so. Dann haben wir die Wohnsiedlung und dann haben wir die Gewerbesiedlung und wir haben das eben nicht so, dass unten ein Ladenlokal ist und keine Wohnung, sondern Gewerbe irgendwelcher Art. Und wenn man hier durchs Viertel geht, das muss man ja sagen, das ist ja extrem vielfältig. Das ist ja jetzt nicht, also da gibt es auch mal in der Exerstraße, nicht? Die Hauptstraße hier, da ist dann auch mal ein Bioladen drin und ein Kiosk und ein Restaurant, ein Café. Aber in den Seitenstraßen ist ja in diesen Ladenlokalen, manche Handwerker sind da drin. Die Kirche am Eck, sehr witzig eigentlich, kleine, sehr auffällig auch. Und also es sind sehr verschiedene Dinge in den Erdgeschossen, aber es ist eben immer, öffentlich, offen, sagen wir in einem gewissen Sinne und gewerblich. Und eigentlich, ich finde, es klingt so banal, aber es ist eben nicht banal, weil es sonst nirgendwo entstanden ist. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das ist ja so ein bisschen überraschend auf Sie zugekommen, diese Entwicklung mit der Südstadt, wenn ich das richtig sehe, oder?
Also es war ja, das ist überraschend auf die Stadt, auch auf die Stadt zugekommen, dass eben nach dem Fall der Mauer ein Kasernengelände frei wurde, relativ große Flächen, ich weiß nicht mal, waren das 60 Hektar, aber davon ist ein großer Teil Kasernengelände gewesen und es entstand natürlich die Frage, was fangen wir denn jetzt mit der Fläche an? Da kam natürlich sofort die Frage, wir haben Wohnungsmangel, wir haben Mangel an Studentenboden, also machen wir ein Wohnviertel draus. Aber ich als Leiter des Stadtsanierungsamtes habe den Vorschlag gemacht, hier zu versuchen, tatsächlich sowas wie die Altstadt. Also nicht eine Altstadt, das sind ja völlig andere Betriebe, die hier sind, als diejenigen, die in der Altstadt sind. Die Struktur ist, die bauliche Struktur ist auch völlig anders. Aber bestimmte Grundzüge dessen, was die herkömmliche Stadt in Europa jedenfalls gebildet hat, das ist hier wieder aufgenommen, aufgegriffen. Und es war jetzt ein Experiment zu versuchen, ist es möglich, heute in einer Zeit, in der das Leitbild, das planerische Leitbild besteht, Arbeiten und Wohnen zu trennen, das zu durchkreuzen und zu sagen, wir probieren jetzt etwas anderes. Wir probieren das, was früher selbstverständlich war und was eigentlich heute auch noch funktionieren müsste, nachdem man in der Altstadt sehen kann, dass in dem Bestand, der dort noch vorhanden ist, solche Strukturen tatsächlich funktionieren und auch akzeptiert werden. Sicherlich von jedermann, aber von einem großen Teil der Bevölkerung. Und man muss sich ja fragen, wie groß ist denn der Anteil an unserer Bevölkerung, der solche Quartiere schätzen würde, wenn sie denn angeboten würden? Die Frage kann niemand beantworten.
Aber zumindest hier kann man sagen, dass es heute ein beliebtes Viertel ist.
Es ist ein beliebtes Viertel. Ich bin der Meinung, dass etwa 50% der Bevölkerung in solche Quartiere ziehen würden, wenn die Planung sie denn herstellen würde oder die Möglichkeit geben würden, dass sie entstehen könnten. Nur die Planer tun das nicht und die Kommunen tun das auch nicht und die Wissenschaft kämpft auch nicht dafür. Und deswegen bleibt es dabei, dass das hier auch so langsam zu einem Exot wird, wo man sagt, in Tübingen haben sie es gemacht, aber bei uns geht es natürlich auf keinen Fall. Da ist die Wirtschaft dagegen, da ist die Politik dagegen, die Wissenschaft unterstützt uns auch nicht.
Naja, mir ist bei mehreren Veranstaltungen aufgefallen, also Stadtplaner, Konferenzen, Tagungen, dass von verschiedenen Personen doch immer wieder mal plötzlich das französische Viertel als das leuchtende Vorbild gezeigt wurde, durchaus, muss ich schon sagen. Und ich würde gerne mal im Detail erklären oder Sie erklären, wie das denn funktioniert, weil ja so, nicht, das ist ja nun der Knackpunkt, wenn man jetzt wirklich sagt, wir möchten gerne, dass da Gewerbe und Wohnen, Arbeiten und Wohnen gemischt ist, und zwar nicht im Viertel, sondern im Haus sogar. Dann ist die Frage, wie es klappt. Wobei, wir müssen vielleicht den Hörern nochmal dazu erklären. Das ist ja in der Regel, da kommt eine andere Besonderheit jetzt wieder dazu. Das hat ja nicht ein Bauträger gemacht, sondern ich weiß nicht wie viele, sehr viele Baugemeinschaften, Haus für Haus. Nicht? Ist diese Idee parallel entstanden, dass Sie die Idee hatten, dass das Haus für Haus vergeben wird jetzt?
Also die Maßstäblichkeit, in der sowas entsteht, ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn Sie eine 50 Meter lange Bauform in die Gegend stellen, dann werden Sie das nicht kriegen. Ja? Dann wird das nämlich ein Bauträger machen und der Bauträger wird Ihnen sagen, Wohnen und Arbeiten in einem Haus geht gar nicht. Und das war ja auch unsere Erfahrung am Anfang. Wir haben gesagt, wir wollen das probieren und haben dann gesehen, Bauträger machen das nicht. Die lehnen das ab und wahrscheinlich können sie es auch nicht. Es ist nicht nur so, dass sie es nicht wollen, sondern sie können es auch nicht. Und zwar einfach deswegen, weil sie eine Bedarfsanalyse machen und sagen, was kann ich denn nachher verkaufen innerhalb von 5 Jahren? Und dann werden sie feststellen, verkaufen kann man teure Wohnungen, verkaufen kann man alles, was dem Shopping dient, verkaufen kann man vielleicht ein paar Kneipen und Büros. Und das ist genau das, was nicht die Mischung bildet, die eigentlich eine Lebendigkeit in einem Quartier herstellt, sondern die Lebendigkeit entsteht erst dann, wenn Sie sozusagen eine Zufallsgeschichte zum Laufen bringen, wo Sie sagen, wir wollen mal gucken, wer sich denn für so ein Quartier interessiert, an Gewerbe, an Dienstleistungen, auch an Einzelhandel, und wenn Sie denen die Möglichkeit geben, hier sich anzusiedeln. Und wir haben dann festgestellt, dass es Leute gab, die sagen, wir würden hier Wohnungen bauen und wir finden das gut, wenn in dem Quartier auch gearbeitet wird. Und wir können uns vorstellen, dass wir von der Gemeinde eine Parzelle kaufen, so groß wie wir das brauchen. Wir sind eine Gruppe vielleicht mit 30 Haushalten oder wir sind eine Gruppe mit 6 oder mit 8 oder mit 10 Haushalten. Wenn ihr uns eine Parzelle macht, die für unsere Bedürfnisse geeignet sind, dann probieren wir das. Und das war unser Einstieg in die Baugemeinschaften, Nicht, weil wir gesagt haben, Baugemeinschaften sind toll, sondern die Idee oder der zündende Funke war, dass wir gesagt haben, das Ziel, was wir eigentlich haben, nämlich so eine Mischung herzustellen, die können wir nur realisieren mit Leuten, die sich dafür begeistern und die auch bereit sind, nicht nur das gut zu finden, sondern auch bereit sind, das wirklich für sich selber umzusetzen und zu realisieren mit ihrem eigenen Geld. Und auf die Weise sind bei uns die Baugemeinschaften entstanden. Das war ja eigentlich am Beginn dieser Entwicklung, die dann im Laufe der nächsten Folgen, das war ja in den Beginn der 90er Jahre, das Ganze ist ja jetzt 20 Jahre her, das war der Beginn dieser Bewegung der Baugemeinschaften, die heute auch in Berlin und Frankfurt und Hamburg und überall virulent ist. Aber auch da entstehen nirgends ganze Quartiere aus Baugemeinschaften, sondern es sind immer relativ kleine Teile einer Stadt, die durch Baugemeinschaften realisiert werden und geprägt sind.
Zu dieser Vielfalt oder wie viele Sachen Sie da gleichzeitig bearbeitet haben, da muss ich ja auch sagen, bin ich ja auch ein bisschen platt, weil, sagen wir mal, eine Behörde, eine Verwaltung lastet sich ja auch selber eine ganz schöne Arbeit auf, wenn man eben dann nicht mit einem Bauträger spricht, der das mal alles voll macht mit Wohnungen, sondern wenn man mit x verschiedenen Baugemeinschaften spricht, haben Sie da denn auch entsprechend die Ausstattung, die Personen gehabt? Das ist ja viel mehr Aufwand.
Das haben wir mit den gleichen 4 Personen gemacht, die vorher die Altstadt saniert haben. Also der Aufwand ist nicht so groß und man muss sich halt überlegen, was ist die Aufgabe einer Stadtverwaltung im Bereich der Stadtentwicklung? Und da landet man immer wieder mit einem gleichen Punkt. Was ist die Aufgabe einer Stadt? Worum geht es da? Geht es nur darum, um das Dach über dem Kopf und dann kann man eben die verschiedenen Funktionen irgendwo in der Stadt unterbringen und mit Verkehr und heute mit Handys und Internet und so weiter kommunizieren zu lassen, oder ist die Aufgabe noch eine andere? Und ich denke, die Aufgabe ist tatsächlich eine wesentlich komplexere. Aber darüber gibt es eigentlich viel zu wenig Diskussionen. Ne?
Wenn Sie diesem Ideal folgend jetzt ein Grundstück an eine Baugemeinschaft gegeben haben, um das nochmal ganz sozusagen klar rüberzubringen, wie das dann geklappt hat. Das heißt, Sie haben ja eine klare Vorstellung gehabt und haben gesagt, so, liebe Baugemeinschaft, okay, ihr wollt jetzt gerne bauen, aber ihr wisst, Erdgeschoss, bitteschön, gewerbliche Nutzung, was auch immer, ihr seid da offen, was reinkommt, das war schon offen, nicht? Wie haben Sie das jetzt mal ganz detailreich, juristisch, also wie haben Sie sichergestellt, dass die sich auch daran halten? Also ist das wie wird das rechtlich fixiert, dass auch tatsächlich hinter ein Haus da steht, wo im Erdgeschoss eine Gewerbeeinheit ist und da auch bleibt?
Das ist zum Teil auch schlicht und einfach Vertrauen gegenüber denen, die da gebaut haben. Also wir haben zunächst ein Architektur- und städtebaulichen Wettbewerb gemacht, sodass wir ein Gefüge hatten zwischen bebauten Zonen und Freiflächenstraßen, kleinen Grünflächen innerhalb der Stadt mit einer relativ hohen Dichte, das Ganze. Und dann haben wir in einzelnen Teilen mit Entwürfen für Bebauungspläne angefangen. Und in dem Zusammenhang haben wir die Flächen angeboten zur Bebauung, parzelliert, an Leute, die sich dafür interessiert haben. Und mit denen haben wir dann zunächst Optionsverträge gemacht. Das heißt, die haben die Zeit bekommen. Erstens mal konnten sie sagen, wo sie eine Parzelle kaufen wollen, wie groß die sein sollen. Also wir haben nicht feste Parzellen vorher gebildet, sondern wir haben gesagt, wir bilden die Parzellen nach der Vorstellung derjenigen, die sich dafür interessieren. Also wir haben eine Art Markt, einen Bodenmarkt aufgemacht, der Öffentlichkeit zugänglich war, wo jeder mitbieten konnte. Und sagen konnte, also an der Stelle würden wir eine Parzelle kaufen mit so und so viel Quadratmeter Grundfläche. Preis lag fest von der Stadt, war vom Gutachterausschuss festgelegt. Also kein Wettbewerb über den Preis, nur Wettbewerb über das inhaltliche Angebot, das die Baugruppe sich vorgestellt hat.
Aha.
Dabei spielte auch schon das Gewerbe natürlich eine Rolle. Ja. Die haben gesagt, wir würden erstes bis viertes Obergeschoss machen wir Wohnungen nach den Vorstellungen unserer Mitglieder, und im Erdgeschoss haben wir einen Interessenten, der wird dort Fahrraddynamos im Vorderrad bauen. Da haben wir einen, der ist bis jetzt in Ulm, der wollte bis jetzt nach Berlin gehen, und nachdem er jetzt das Tübinger Projekt irgendwo mitgekriegt hat hat er interessiert er sich, sich hier anzusiedeln. Da würde er bei uns auch eine Wohnung bauen für seine Familie und er würde das Erdgeschoss nutzen für diese Produktion.
Da finde ich, das war jetzt so ein sehr entscheidender Punkt, den Sie genannt haben. Das heißt, die Stadt hat nicht meistmietend versteigert die Grundstücke, wie wir es in dem einen oder anderen Ort erleben, ja, sondern hat tatsächlich gesagt, was habt ihr für eine Idee, was habt ihr für ein Konzept und hat danach entschieden, was für das Viertel, für die Stadt das Beste ist.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Grundstücke haben bewerten lassen vom Gutachterausschuss bei der Stadt und dann gesagt haben, das sind feste Preise. Es gibt keine Diskussion darüber, dass derjenige, der am meisten bietet, das Grundstück zu bekommen, sondern dass wir ein qualitatives Angebot haben wollen von der Gruppe, was sie für einen Beitrag für das Quartier leisten möchte. Und danach hat dann der Gemeinderat auch diese Optionen zugeteilt und erstaunlicherweise hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass die Gruppen imstande sind, zusammenzuhalten, ihr Projekt zu machen und sich nicht sofort wieder aufzulösen. Das wurde immer gesagt von Unternehmensberatern, die haben gesagt, das ist ja eine schöne Idee, aber die Gruppen, die werden sofort wieder zerfallen. Das hat sich eben nicht bewahrheitet, sondern das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Die Leute hatten die Möglichkeit, sozusagen in der Baugruppe zu planen, wie bei Einfamilienhäusern. Und jeder konnte sagen, ich möchte eine Wohnung haben, die ist so und so zugeschnitten. Und die Architekten waren so geschickt zu sagen, das liegt nicht alles fest, sondern wir planen für euch individuelle Wohnungen, gestapelt übereinander. Und die Stadt verkauft euch das Grundstück, wenn ihr für das Erdgeschoss eine Gewerbenutzung anbietet.
Und während
das heißt, die Stadt hat nicht gesagt, wir machen hier Gewerbeförderung, sondern die Stadt hat gesagt, ihr macht die Gewerbeförderung. Wir bieten euch die Grundstücke. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass der Bodenmarkt in den Entwicklungsgebieten, auch jetzt gerade in der Stadt, wo jetzt gibt es ja eine starke Tendenz von vielen Leuten, wieder in die Stadt ziehen zu wollen, wo der Bodenmarkt eigentlich okkupiert ist von großen Bauträgergesellschaften und der Einzelne eigentlich nur sehr wenig Möglichkeit hat oder die einzelne Gruppe, die vielleicht nicht so groß ist, die vielleicht 6 Haushalte umfasst, nicht die Möglichkeit überhaupt in der Stadt selbst was zu organisieren und dafür eine Fläche zu erwerben. Und diese Offenheit des Bodenmarkts, da würde ich sagen, das ist eine Art eigentlich ein Grundrecht, dass eigentlich jeder die Möglichkeit haben muss, Grundstücke in attraktiven städtischen Lagen zu erwerben.
Sie haben ja erwähnt, dass das Baugemeinschaftsprinzip durchaus inzwischen, also in Berlin, sagen wir mal, an vielen Ecken auch durchkommt. Aber Sie haben eben dann diese Besonderheit auch irgendwann festgeschrieben, wenn jetzt die Baugemeinschaft da war, wenn die jetzt wirklich die Parzelle erworben hat, stand dann die Tatsache, dass da die Gewerbeeinheit entsteht, irgendwo in im Grundbuch oder im Kaufvertrag oder wurde das dann irgendwo auch mal schwarz auf weiß festgehalten?
Also erstens mal mussten die dann einen Baugesuch vorlegen und im Baugesuch wurde grundsätzlich festgeschrieben, dass das Erdgeschoss mindestens 2,75 Meter hoch sein muss, ja, also dass Gewerbe dort überhaupt angesiedelt werden kann. Aber sie können weder jemand erzwingen, nach einem Baugesuch zu bauen, wenn er das nicht will. Ja, dann sagt er, ich mache ein anderes Baugesuch, dann macht das nicht. Und im Kaufvertrag, ich weiß nicht, ob im Kaufvertrag dazu was drin stand. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also ich
sage ja, Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Die Leute waren interessiert an dieser gemischten Nutzung. Also es haben sich nicht irgendwelche, zum Teil haben sich Leute beworben, die in Wirklichkeit dann nur Wohnungen machen wollten. Das gab es auch immer wieder. Aber der überwiegende Teil, er hat sich entschlossen, hier ein Grundstück zu suchen und zu bauen, weil er an diesem Konzept der gemischten Nutzung interessiert war. Und wir haben darauf gesetzt, dass diese Baugruppen das dann auch realisieren. Und es hat sich ja gezeigt, dass sie das auch gemacht haben.
Ja. Ja, ich bin so ein bisschen verblüfft, muss ich ehrlich sagen, dass dieser Vertrauensaspekt so eine große Rolle dann spielt, weil man ja manchmal so denkt, Mensch, da wird jetzt, also da gibt es Verträge und Notar und der Erwerb des Grundstücks und die Baugemeinschaft untereinander muss ja schon alle möglichen Dinge festlegen und dann funktioniert es einfach. Und es klappt und die Menschen kommen an und sagen, ja, wir machen das. Und wenn man jetzt durchgeht, also manchmal hat man ja in Gründerzeitvierteln von Städten so in den Nebenstraßen, da klappt es dann nicht mehr mit der Vermarktung der Erdgeschosse für irgendwas Offenes und dann haben manchmal vielleicht auch die Vermieter keine Lust mehr und dann gibt es so ganz seltene Fälle, wo irgendwelche Leute im Ladenlokal wohnen. Nicht? Die ist dann oft so alles mit Zeitung von innen zugemacht und so. Hier hatte ich den Eindruck, also es gab so ein, zwei Kandidaten beim Rumgehen, wo ich dachte, hoch, was ist denn hier? Ob da sich jemand an die Regeln noch gehalten hat, aber das waren Ausnahmen. Nicht?
Also es gibt hier einen Block direkt in der Nähe, der ist so, das hat ein Bauherrenbetreuer, so nannte der sich, gemacht, der auch bereit war, auf unser Drängen hin die Geschosse 2,75 Meter hoch im Licht zu machen, der aber tatsächlich dann nur in ganz wenigen Fällen wirklich ein Gewerbe angesiedelt hat. Zum großen Teil sind da tatsächlich Wohnungen im Erdgeschoss. Die Leute kommen dann nachher und sagen, wieso ist denn direkt vor unserer Wohnung eine Straße? Also das ist auch ein Prinzip in den alten Städten, dass tatsächlich im Erdgeschoss, da wo die Belichtung auch am wenigsten gut ist, das Erdgeschoss tatsächlich gewerblich genutzt wird. Da würden sie niemals sagen, ich mache da eine Wohnung rein. Ja? Sondern das gehört eigentlich zu dem Gefüge der historischen Stadt, dass die Erdgeschosse halt gewerblich genutzt sind.
Vielleicht auch noch
da laufen auch die Leute, ja. Auch, da entsteht auch der öffentliche Raum. Der entsteht nämlich nicht dadurch, dass ich eine schöne Fläche und eine schöne Architektur habe, sondern der entsteht im Wesentlichen auch dadurch, dass tatsächlich am öffentlichen Raum Angebote vorhanden sind, zu denen die Leute hingehen, wo es Kontakte gibt zwischen den verschiedenen Nutzungen, aber auch Kontakte zu den Anwohnern oben und zwischen den Passanten, denen die in die Stadt kommen. Dadurch entsteht Leben und dadurch entstehen auch Kontakte innerhalb der Stadt. Aber die Vorstellung, dass öffentlicher Raum und eine schöne Straße etwas ist, was rein aus der Architektur besteht und aus der Geografie, das ist ein Irrtum.
Das ist auch so quasi wieder so eine Banalität eigentlich, die ich trotzdem nochmal aussprechen möchte. Ja, hier sind in dem ganzen neuen Stadtviertel die Häuser auch an der Straße. Da ist kein Vorgärtchen, auch nicht in den Nebenstraßen, sondern hier ist das Prinzip, die Häuser sind an der Straße und Garten haben wir ja auch, aber hinten. Es gibt einen Hinterhof, es gibt wunderschöne Hinterhöfe, aber nicht. Und das ist ja auch was, wo man also das Abstandsgrün sozusagen zur Straße findet man ja bei auch heute bei allen möglichen neuen Wohnsiedlungen noch. Ne? Immer so einen schönen, feinen Streifen, nicht? Damit man bloß nicht zu nahe kommt. Klar, weil es dann ja eben auch oft reine Wohngebäude sind und im Erdgeschoss die Leute das nicht haben wollen und dann wird die Hecke nötig und so weiter und schon hat man irgendwie sowas Uninteressantes, wo man dann langläuft. Aber hier, nein, auch in den Querstraßen ist es offen. Und jetzt kommt ja noch was anderes, auch wieder ein weiterer Aspekt dieser ganzen Sache, auch in den Nebenstraßen, da können dann auch die Kinder spielen, weil nicht nur es sich öffnet und es diese Ladenlokale aller Art gibt, sondern da stehen auch keine Autos rum.
Ja, das ist ein weiterer Aspekt. Ich frage, wo bleiben eigentlich die Autos? Die Leute haben ja zum großen Teil Autos. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt hier eine sehr große Anzahl von Leuten, die sich an einem Tübinger Carsharing-Projekt beteiligen. Wesentlich mehr als in anderen Stadtvierteln. Also das ist hier eine förmliche Ballung an Carsharing-Leuten, wobei das auch im Laufe der Zeit erst entstanden ist. Es ist nicht weder eine Planung voraus gewesen, noch haben sich die Leute vorab entschieden, wenn ich hierher ziehe und baue, dann mache ich Carsharing, sondern das sind alles Dinge, die sozusagen aus dem Learning by Doing entstehen, solche Dinge.
Ich muss ja vielleicht sagen, wir sind in Baden-Württemberg, wir sind in dem Autobundesland, nicht? Also die Grundvoraussetzung, ich glaube, viele, die jetzt in Berlin leben, okay, da ist vielleicht auch die Einstellung schon eine andere und da leben auch schon viel mehr Leute ohne Auto, aber wir sind hier in einer Stadt mit eben ein paar 80.000 Einwohnern im Autobundesland und hier ist das Bedürfnis, dass man irgendwo doch sein Auto mitbringt und hat und parken kann, doch sehr groß und das ist scheinbar, wie ich auch aus vielen Diskussionen jetzt entnommen habe, ein Riesenthema hier. in diesem Projekt und auch in folgenden, wo sind die Autos? Wo kommen die hin und was kann man machen? Und also okay, auf jeden Fall, sie dürfen nicht dauerhaft direkt am Straßenrand stehen.
Nur ausnahmsweise. Ja. Es gibt wenige Stellen, wo am Straßenrand Parkplätze sind. Eigentlich weniger für die Anwohner als für diejenigen, die hier vielleicht was einkaufen wollen oder ein Geschäft machen in einem der Gewerbebetriebe. Die Idee ist, und das ist jetzt noch ein wichtiger Punkt, die Idee ist, der Autofahrer soll zu seinem Stellplatz genauso weit gehen wie der Busbenutzer zur nächsten Haltestelle. Das ist dieser berühmte Satz von Hermann Knoflacher aus Wien, der mich mit einem Vortrag ziemlich am Anfang dieses Projektes sehr beeindruckt hat. Und ich habe gesagt, das ist ein Prinzip, das kann man, muss man eigentlich hier verwirklichen. Das heißt, die Autos sollen nicht unter dem Haus stehen, also nicht vor dem Haus und nicht im Hinterhof, sondern die Autos sollen in einer Parkierung untergebracht werden, die am Rande der Quartiere, möglichst nahe zu den übergeordneten Erschließungsstraßen liegen. Das führt dann dazu, dass der Autobenutzer tatsächlich auch im öffentlichen Raum präsent ist, guckt, was dort passiert, sich interessiert, was dort an Gewerbe vorhanden ist, anderen Leuten begegnet und sich damit sozusagen auch am Quartiersleben beteiligt. Das ist der wesentliche Punkt. Das Problem ist nun nach wie vor, wie man diese Parkierungsgebäude unterbringt. Wir haben hier versucht, sowohl im französischen Viertel als auch im Loretto-Gebiet, das mit mechanischen Parkierungsanlagen zu bewältigen. Es sind auch zwei solche Anlagen gebaut worden. Die funktionieren auch, aber sie funktionieren eben leider nicht perfekt. Das ist anderswo ähnlich. Und da gibt es tatsächlich ein Problem. Die Automobilindustrie ist imstande, schöne und gut funktionierende Autos zu bauen, aber sie interessiert sich nicht dafür, wie man diese Autos gut und gut funktionierend unterbringt.
Soll alles automatisch funktionieren eigentlich? So ist der Gedanke, oder?
Der Gedanke ist, dass die in diesen beiden Parkhäusern das Erdgeschoss und das Untergeschoss normal funktionieren mit Rampen, aber die drüberliegenden Obergeschosse mit Aufzügen und mit einer Horizontalverschiebung, wie das eben auch zum Beispiel bei Baumaterialienlagern üblich ist.
Nochmal zu dieser Formulierung, die Sie gerade benutzt haben, dass dieser Gedanke ist, der Mensch geht von seiner Wohnung zu dieser Parkanlage, Parkplatz, diesen zentralen, und er nimmt teil am öffentlichen Leben, und weil er diesen Weg geht. Ja, und das erinnert mich an etwas aus dem Bereich des Handels, Shopping Center. Es wird ja manchmal in Innenstädten vom Handel, da kommt immer die Klage, oh, wir brauchen die Parkplätze vor unserer Haustür, direkt vorm Laden muss man parken können. Aber die Profis sind im Handel, die Betreiber von Shoppingcentern. Das Prinzip bei jedem Shoppingcenter ist, der Kunde wird von seinem Auto an möglichst vielen Läden entlang geführt, bis er dann zu dem größten, wichtigsten Textilkaufhaus oder einem ähnlichen Ankermieter gelangt. Das heißt, es ist auch in dem Bereich, aus ganz anderen Gründen, aus ökonomischen Gründen, maximiert man sozusagen diese Strecke oder macht zumindest eine Strecke, die der Mensch noch gerne geht. Setzt man per Definition ein und sagt, jawohl, 500, 600 Meter soll der Mensch gehen. Man findet kein Shoppingcenter, was zu zentral und konzentriert gebaut ist, weil das unökonomisch wäre. Die Wege dürfen gar nicht zu kurz sein. Die Menschen sollen nicht überall von der Seite irgendwo plötzlich reinschmuggeln. Nein, nein, der Mensch soll einen langen Weg gehen. Und was dieses Prinzip ist natürlich aus einem anderen Bereich jetzt geholt. Und da dient es dem Kommerz. Aber die Idee einfach, der Mensch geht eine gewisse Strecke irgendwo lang. Und in dem einen Fall, okay, im Shoppingcenter soll er sein Geld lassen. Und hier geht es darum, er soll einfach seine Präsenz zeigen, er soll da sein, er soll teilnehmen und teilhaben am Leben.
Und der Mensch geht auch 300, 400 Meter, 500 Meter ohne weiteres, wenn diese 500 Meter interessant sind. Er geht nicht gerne, wenn es langweilig ist. Ja? Und deswegen muss er auch in seiner Wohnsiedlung das Auto möglichst direkt am Haus haben. Denn da ist es langweilig. Das ist natürlich der Witz, dass das in solchen Strukturen können Sie tatsächlich die Parkierung an den Rand legen und können sagen, der Einzelne geht zu seinem Auto 300 oder 400 Meter, er muss ranfahren können an sein Haus. Ja? Das können Sie nicht verbieten, das ist auch nicht gut, das zu verbieten.
er muss ja mal was nach Hause transportieren, ja. Er muss seine Kinder nach Hause bringen und solche Dinge, das muss funktionieren. Aber das heißt nicht, dass dort das Auto auch abgestellt werden muss. Und in vielen Altstädten ist es ja längst auch praktiziert.
Ja.
Nicht jeder parkt unter seinem Haus in der Altstadt. Das ist meistens gar nicht möglich, sondern sie gehen irgendwo am Rand der Altstadt und finden dort, wenn sie Glück haben, ein Parkhaus.
Ja. Man muss
da ist es selbstverständlich.
Eben,
das warum wird es da akzeptiert, aber anderswo nicht? Also das ist im Grunde widersinnig, dass die guten Erfahrungen, die wir ja heute haben in sanierten historischen Stadtstrukturen, dass wir das nicht auf Neubauten oder bei der Umnutzung von älteren Gewerbegebieten oder Kasernen und so weiter, dass wir das da nicht anwenden, sondern dass wir da überall sagen, geparkt werden muss unterm Haus.
Vielleicht nochmal so, um das einzuordnen, diesen Aspekt. Man kann halt sagen, dass die Tatsache, sagen wir, dass Baugemeinschaften da sind und in Parzellen vergeben wird, das ist eine Sache, die ja auch hier in Tübingen, in vielen weiteren Stadtvierteln, die inzwischen entstanden sind, immer wieder wiederholt wird. Mhm. Und während so gerade dieser Punkt mit dem Parken, da gibt es wohl immer wieder Beschwerden, Ärger, Streit drum, dass halt doch Menschen sagen, ich will aber gerne vor meiner Haustür. Würden Sie in so einem Fall sagen, man muss die Menschen zu ihrem Glück zwingen?
Man muss sie nicht zu ihrem Glück zwingen, aber man muss ihnen Angebote machen, wo eben nicht alles optimal ist. Ja? Sondern es gibt, also man muss immer entscheiden, was ist für mich das Wichtigste. Ja? Und wenn ich in einem lebendigen Quartier leben will, wenn ich will, dass dort auch gearbeitet wird, das muss ich ja nicht selber sein, es können andere sein, die dort arbeiten, dann muss ich in Kauf nehmen, meiner Ansicht nach, dass die Autos dann nicht direkt beim Haus stehen können. Es ist kein Zwang. Sie können auch ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus kaufen und dann zwei Autos vor der Haustür stehen haben, dann haben sie das andere eben nicht. Also ich denke, das französische Viertel ist nicht ein Beispiel, aus dem man eine ganze Stadt konstruieren kann. Aber ich denke, dass 30% einer Stadt eigentlich so aussehen müssten, wie wir das von den herkömmlichen Städten gewohnt sind, wie man es von ihnen lernen kann. Und der Rest, der kann dann auch anders aussehen. Aber ich denke, es ist nicht gut für die Gesellschaft, wenn wir auf solche Möglichkeiten fast hundertprozentig verzichten. Und das haben wir dadurch erreicht, dass im Wachstum der Städte in den letzten Jahrzehnten das Leitbild der Trennung von Wohnen und Arbeiten bestanden hat. Und im Grunde diese Mischung zu einem, das haben wir am Anfang schon gesagt, zu einem Exotikum verkommen sind, wird das dann die Touristen vor allem herfallen.
Also man kann halt nicht alles haben, man muss Prioritäten setzen und das heißt, also sie haben ein Angebot geschaffen, aber man kann halt schlecht sagen, ja, wir hätten gern die lebendige Stadt und die vielfältige und Wohnen und Arbeiten gemischt und die Menschen sollen herumgehen, aber dann muss man halt auch entsprechend so bauen. Und von daher, stellt diese Frage mit dem Zwang, weil das ja ständig kommt, wenn klare Vorstellungen dazu geäußert werden, wie es denn vielleicht schön wäre in einer Stadt, dann kommt ja häufig dieses Argument, da sollen die Menschen gezwungen werden. Aber nein, es ist ein Angebot für Menschen, in dieser Art von Stadt zu leben. Und es wird ja angenommen, es ist ja sehr beliebt, viele Menschen sind hier und...
Es gibt Leute, die ziehen nach Tübingen, weil sie hier einen Job bei der Universität bekommen und sagen, ich ziehe aber nur her, wenn ich eine Wohnung im französischen Viertel kriegen kann. Aber das ist auch wieder eine Frage. Wie hoch wird die Nachfrage nach solchen Projekten, nach solchen Konzepten sein? Das kann man nur ausprobieren. Man kann das nicht sozusagen wissenschaftlich erheben. Es kann kein Institut sagen, so und so viel Prozent davon wird eine Stadt verkraften und verkraftet die heutige Stadtgesellschaft. Sondern man kann es nur ausprobieren. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man niemals erfahren, wie viele Leute das gut täte und wie viele das auch wählen würden, weil ihnen nicht die Wahl geboten wird.
Es gibt als Qualitäten dieses Viertels noch alle möglichen verschiedenen, die man erwähnen könnte. Es gibt eine sehr abwechslungsreiche Architektur, es gibt wunderbare Innenhöfe. Eine grundsätzliche Sache aber noch zu der Entstehungsgeschichte nochmal, weil es war ja ein Kasernengelände. Mhm. Achso, kurz vielleicht dazu gesagt, ja, die Kasernen stehen weiterhin, auch heute noch, und sind ein Teil dieses Viertels geworden. Also da gab es wohl auch ein paar Stimmen zwischendurch am Anfang zu sagen, ach, die brauchen wir jetzt nicht mehr, aber die sind auch ein Teil des Ganzen, fügen sich so ein, sind genutzt.
Es gab Pferdeställe, von denen gesagt wurde, also die jetzt auch umgenutzt sind, für im Wesentlichen für Gewerbe, zum Teil für Künstlerateliers. Und da wurde zum Teil gesagt, die sind ja nur anderthalb Geschosse hoch, die kann man abbrechen, da bauen wir dann viergeschossige Häuser stattdessen hin. Da haben wir uns aber dafür eingesetzt, dass die erhalten bleiben, weil sie einfach für das Gepräge des Stadtviertels einen erheblichen und attraktiven Beitrag leisten. Genauso wie alte Nussbäume, die uns von den Franzosen hier hinterlassen worden sind. Also die Vielfalt der Bauformen, die spielt eine große Rolle auch für die Attraktivität des Viertels. Altbauten neben Neubauten.
Um Ihre Vorstellungen auch durchzuführen, hatten Sie in dieser historischen Situation dann eine Sache gemacht, wo Sie mal gesagt haben, Mensch, das muss sein dafür. Sie haben da ein städtebauliches Entwicklungsgebiet draus gemacht. Und da denke ich mal so ein bisschen, ja, also warum, was sind die wesentlichen, wenn man das mal so in Kürze auf den Punkt bringen kann, warum war das so unverzichtbar dafür?
Also die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, das ist ja ein Punkt, der im Baugesetzbuch festgelegt ist. Und der städtebauliche Entwicklungsbereich gibt der Stadt die Möglichkeit, ein Quartier festzulegen, bei dem die Stadt die Flächen erwerben kann vom bisherigen Eigentümer zum nicht durch die Entwicklung bestimmten Wert. Und eine Kasernenfläche hat im Grunde einen minimalen Grundstückswert. Das heißt, die Stadt kann das Areal sehr günstig erwerben und verpflichtet sich dann, die Grundstücke nach der Neuordnung zu verkaufen zu dem Wert, der durch die Entwicklung entsteht. Und mit der Differenz kann und muss sie die Entwicklung finanzieren. Also sie kann diesen Gewinn, der dadurch durch die Entwicklung entsteht, nicht dazu verwenden, ihren Haushalt zu verbessern, sondern sie ist gezwungen, wenn sie dieses Gesetz anwendet, das Geld, was dort eingenommen wird, für die Entwicklung des Quartiers zu verwenden.
Ist das überall machbar? Ich meine, es gibt ja auch heute noch Franzosen, nicht mehr jetzt, aber die Amerikaner, die Briten verlassen ja in diesen Jahren überall Kasernen, noch riesige Gelände teilweise. Ist das im Prinzip auf all diese Gelände übertragbar?
Bei diesen großen Gebieten ist es überall anwendbar, es wird aber fast nie angewendet. Und das heißt, die Gemeinden müssen sich dann mit der BIMA zum Beispiel oder im Falle von Bahnanlagen mit der Aurelis auseinandersetzen, die jetzt die Eigentümer sind von diesen Flächen und die nach den bisherigen Regeln jedenfalls gezwungen sind, die Flächen im Bieterverfahren weiterzugeben. Das heißt, da wird genau das gemacht, was wir vorhin besprochen haben, was nachteilig ist für so eine Entwicklung, wie das hier der Fall ist, nämlich demjenigen, der am meisten bietet, die Flächen zu übertragen.
Jetzt kenne ich es aus Oldenburg so, wo ich seit 7 Jahren lebe, da gibt es relativ zentral ein Kasernengelände. Es ist jetzt tatsächlich über die BIMA dann an private Entwickler gegangen. Und ist es in dem Moment, wo die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten, BIMA, genau, eine zum Bund zugehörige Organisation, die also alle möglichen bundeseigenen Liegenschaften, Immobilien vermarktet und dann eben den Höchstpreis nehmen muss, weil es muss ja sein und es ist immer noch nach wie vor so vorgeschrieben und vorgegeben. Das heißt, wenn eine ehemalige Kaserne in die Hände der BIMA gelangt, ist es eigentlich schon zu spät? Oder?
Nein, es ist nicht zu spät. Die Stadt kann nach wie vor sagen, wir machen hier einen städtebaulichen Entwicklungsbereich und dann darf sie nur den Wert ohne diese Entwicklungssteigerung bezahlen an den bisherigen Eigentümer. Da muss auch die BIMA entsprechend das berücksichtigen.
Und wenn die BIMA sagt, wir würden gerne das meistbietend an jemand anders verkaufen, dann gibt es einen Patt.
Dann gibt es nicht einen Patt. Meiner Meinung nach kann die Stadt das wirklich dann durchsetzen. Ja? Denn das ist ja im Bundesbaugesetz so festgelegt. Der Witz ist der, dass viele Gemeinden sagen, und das habe ich jetzt gerade vor kurzem wieder gehört in einer Stadt, dass sie sagen, gegenüber dem Bund macht man sowas nicht. Und das Interessante war, dass als wir das damals vorgeschlagen haben, 1972, das Gebiet als städtebauliche Entwicklungsmaßnahme auszuweisen, wurde
92.
Bitte? 93.
Ja, ich sag okay. 70,
nee. Ja. 92.
Wurde mir auch entgegengehalten. Wollte vielleicht den Bund enteignen. Und ich habe gesagt, na, wenn der Bund solche Gesetze macht, dann muss er auch gegen sich selbst gelten lassen. Und der Gemeinderat hat es entsprechend beschlossen. Und es musste damals von der Landesregierung beschlossen, dem musste von der Landesregierung zugestimmt werden, dieser Ausweisung. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Es kann sein, dass es sich inzwischen geändert hat und dass die Gemeinden selbst befugt sind, das Gesetz so anzuwenden.
Und damit, mit dieser Sache, die also überall möglich ist, liebe Stadtplaner, Politiker und so weiter, hört zu, es ist überall möglich. Und wenn man das gemacht hat, dann muss eben nicht mehr von der Kommune aus nach Höchstgebot jedes Grundstück verkauft werden, sodass man dann was auch immer bekommt, was halt der Meistbietende so bietet, sondern eben sich überlegen kann, was eigentlich denn gut wäre für die Stadt. Und da haben wir schon eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass es überhaupt gelingen konnte und leider aber nicht überall gelingt, an vielen Orten nicht gelingt. Das wundert mich immer wieder. Ich meine, wie ist es? Sie haben das jetzt 1993 gestartet, die ganze, das bekommt langsam so eine gewisse Patina, das ganze Viertel, die ältesten Sachen, 20 Jahre jung, gut, aber immerhin. Und ja, es kommen ja Stadtplaner aus aller Welt, kann man wahrscheinlich sagen, schon auf jeden Fall sehr viel aus Deutschland hierhin und sprechen mit Ihnen und sagen, wie macht man's? Und Sie sehen aber, dass in vielen anderen Städten irgendwie es nicht mehr so gemacht wird und in dieser Form eigentlich nirgendwo, oder? Kann man das sagen?
Ja? Es braucht ja nicht nachgemacht zu werden.
Nee.
Man muss nur Grundzüge übernehmen und dann aus den eigenen Möglichkeiten, die sich vor Ort bieten, das Konzept weiterentwickeln. Aber es wird nicht gemacht.
Was glauben Sie, warum denn eigentlich?
Weil die Planer sich nicht und die Politiker auch sich nicht damit mit der Frage auseinandersetzen, wofür eine Stadt da ist, wofür die Gesellschaft eine Stadt braucht. Hm. Und ich finde, da muss man auch der Wissenschaft den Vorwurf machen, dass sie sich mit der Frage viel zu wenig auseinandersetzt.
Aber ist es nicht so, ich meine, ich habe jetzt so eine Sonntagsrede im Kopf. Also ich sehe so vor mir, wenn ich auf irgendwelchen Tagungen, Konferenzen mal bin und dann höre ich, natürlich hat da jeder im Mund so lebendig und vielfältig und Nutzungsmischung. Also geredet wird ja da ständig von, dass das ja eigentlich doch jeder will. Und guten Willen sind doch die meisten Menschen eigentlich. Also von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, was ist wirklich der Knackpunkt jetzt, dass sich nicht in einer Stadt wie Berlin, die ja nun in den letzten 20 Jahren enorm viele Flächen neu hat bebauen lassen, ja, also wirklich enorm viele, und aber auch alle Großstädte eigentlich, muss man sagen, gibt es immer wieder Grundstücke, natürlich, wieso sich nicht jemand hinsetzt und sagt, Mensch, also auf diesem Gelände, da gucken wir uns einfach mal an, lebendiges Stadtviertel, wir haben auch eine Altstadt, versuchen das eine ähnliche lebendige Mischung hinzubekommen. Ja, was ist der Grund? Ist es so viel Aufwand? Scheuen die Menschen den Aufwand?
Viele Städte scheuen das Risiko, was angeblich damit verbunden ist, wenn man normale Menschen bauen lässt. Sonst sie sind der Meinung, das ist eine Aufgabe für die Immobilienwirtschaft. Und dann machen sie das, was die Immobilienwirtschaft im eigenen Interesse gut findet. Und das ist was ganz Beschränktes. Das ist niemals das Offene, dass sie ein offenes Angebot machen und sagen, jeder, der hier gewerblich sich ansiedeln will, soll die Möglichkeit bekommen. Jeder Mensch, der hier Wohnungen bauen will, soll die Möglichkeit haben, ein Grundstück zu erwerben. Das passt irgendwie nicht in das heutige Denken, sondern man denkt, da gibt es Profis, das sind die Immobiliengesellschaften, die wissen, wie das geht, die wissen, was man verkaufen kann innerhalb von 5 Jahren, und das sind halt, wie gesagt, Büros, Einkaufszentren, ein paar Bars und Kneipen und möglichst teure Wohnungen.
Weil mein Eindruck ist, es gibt zwar in der Tat auch in der Immobilienwirtschaft ja so eine Trennung, dass es die rein auf Wohnen spezialisierten Firmen gibt und die rein auf Gewerbe und die rein auf Handel. Also die Unternehmen sind spezialisiert. Andererseits, wenn jetzt eine zentrale Lage irgendwo in München ist oder in Frankfurt und wenn einer zentralen Lage die Stadt sagt, ja, liebe Immobilienwirtschaft, ihr müsst aber hier 30% Wohnung machen, dann klappt es ja auch, dann machen sie es, dann murren sie vielleicht ein bisschen und sagen, oh ja, das ist ja ganz schlimm und ganz furchtbar, dass wir jetzt auch noch mischen müssen und noch Wohnungen, aber es wird natürlich trotzdem gemacht, also es geht ja, wenn die Stadt die Vorgabe gibt.
Ja, das kann man zum Beispiel in Stuttgart 21, kann man sehen, wo jetzt dieses sogenannte Europaviertel entsteht, da wird ein riesiger Supermarkt gebaut und auf dem Dach werden Wohnungen angelegt. Und ins Untergeschoss kommen, glaube ich, 13.000 Parkplätze, ja? Direkt neben Bahnhof. Das ist auch Nutzungsmischung. Und das ist das Problem, dieses Konzept, den Inhalt des Konzeptes zu vermitteln und zu sagen, Nutzungsmischung, das sagen die Immobilienleute, die sagen, das machen wir doch längst. Nutzungsmischung machen wir auch.
Ja? Genau, da entstehen Milaneo-Projekt Stuttgart, 40.000 Quadratmeter Handelsfläche. Ja, also das ist, da könnte ECE man...
Macht
ja,
das
also klar, ein riesige, da kann man jetzt eine kleine Stadt mit 40.000 Menschen oder sagen wir 30.000 Menschen komplett mit versorgen. Wäre möglich, aber man konnte auch bisher schon in Stuttgart einkaufen.
Ja, ja. Trotzdem, die Stadt macht dazu einen Bebauungsplan.
Tja, ja. Und sagt dann, daneben ist ja noch die Bibliothek. Also es geht auch um nochmal diese leichte Ironie, die wir jetzt gerade hier hatten, nochmal so ein bisschen wieder rauszunehmen. Einer der verschiedenen unentbehrlichen Aspekte des Ganzen ist auch diese kleinteilige Mischung. Also dass Mischung nicht heißt, ich habe auch in der Stadt irgendwo wohnen oder auch in einem Stadtviertel irgendwo wohnen und irgendwo Gewerbe, sondern dass man wirklich sagt, es geht hier um den Häuserblock und es geht um das einzelne Haus, um die einzelne Parzelle und das, was sich so theoretisch anhört, wer einmal hier durchläuft, der sieht, oder wer durch seine eigene Altstadt hat ja nun eigentlich jeder zur Verfügung oder durch ein Gründerzeitviertel, der sieht, es hat was mit dem Haus zu tun, ne, dass von Haus zu Haus diese Mischung auch funktioniert.
Hm. Also die Kleinteiligkeit, das klingt jetzt auch schon wieder so mittelalterlich, ja? Das ist sicher problematisch. Ja. Es gab auch in alten Städten natürlich immer große Komplexe. Es gab große Klöster, die haben ganze Blöcke eingenommen. Ja. Also es ist kleinteilig, heißt jetzt nicht, das müssen alles Häuser sein, die nur 6 Meter breit sind oder 10 Meter breit sind, sondern das ist eine Vielfalt an Größen und es ist wahrscheinlich auch eine gewisse Unterschiedlichkeit in der Gestaltung der einzelnen Häuser. Also dass nicht 50 Meter lang oder 100 Meter lang die gleiche Architektur sich fortsetzt. Und es muss sicher im Erdgeschoss auch die Lebendigkeit des Quartiers zum Ausdruck kommen. Dadurch, dass im Erdgeschoss ganz verschiedene Dinge an der Straße stehen. Also es ist schon eine ganze Menge an Inhalt in diesem Begriff Nutzungsmischung drin, wo die Gefahr besteht, dass man die vermeidet, indem man sagt, ich habe da ein anderes Konzept, das geht auch pauschaler. Ja? Und das muss auch nicht offen sein. Entscheidend ist ja, dass die Gewerbenutzung offen ist, dass sie alles, was möglich ist, alles, was sich mit dem Wohnen verbinden lässt in irgendeiner Form, dass sie dem eine Möglichkeit geben. Das heißt, sie müssen erstmal ein Angebot machen und sagen, also hier kann sich alles ansiedeln, was das Wohnen nicht wesentlich stört, wie das in der Baunutzungsverordnung formuliert ist. Aber wir suchen auch diese Vielfalt.
Weil genau das kann man dazu sagen. Also ja, Gewerbe ist wirklich ein breiter Begriff. Also aber natürlich sind hier keine Fabriken mit schweren Maschinen entstanden und dann rüttelt das ganze Gebäude durch und oben drüber kann man es nicht mehr aushalten. Das ist hier nicht mit Gewerbe gemeint, obwohl an einer oder anderen Stelle schon so kleine Handwerksbetriebe auch sind, die so ein paar Maschinen da haben, durchaus. Ne?
Natürlich. In älteren Kasernengebäuden, die erhalten geblieben sind, gibt es welche große Möbelschreinereien.
Ist das auch in diesen Kasernengebäuden gemischt entstanden? Also ich hatte jetzt in Erinnerung, dass von diesen Kasernengebäuden, die, ich glaube, wie viel sind es, 8, 9 oder so, so große...
Diese Mannschaftsgebäude. Die
Mannschaftsgebäude.
Ja, aber es gibt alte Casino-Gebäude gleich gegenüber, da ist eine große Schreinerei eingezogen. Die sind zunächst eingezogen mit, ich weiß nicht was, 5 Mitarbeitern, die haben jetzt auch 20 oder 25 und haben einen tollen Maschinenpark dort eingebaut. Das ist auch möglich, ja. Es muss nur an der richtigen Stelle stehen. Und es merkwürdigerweise verbindet sich das ohne weiteres auch mit dieser Kleinteiligkeit von den Neubauten, die daneben stehen. Ja?
Um vielleicht zu den Neubauten nochmal ein bisschen ein Detail.
Jetzt
klingelt es schon wieder. Ja, ich meine, ich sage das mal hier, wir sind im französischen Viertel in einer Wohnung, in einem Haus von diesen vielen Parzellen hier. Und logischerweise klingelt dann auch mal das Telefon. Wir gehen aber nicht ran. Ein Hörer ruft an, hallo, und hat eine Frage. Und so, aber zu den Hinterhöfen nochmal, weil da ja auch wieder eine Besonderheit ist, also dass diese, ich weiß nicht, ob das überall ist, aber zumindest in einigen, dass die Hinterhöfe zusammengeschlossen sind. Also die sozusagen gehen ineinander über von den einzelnen Häusern. Da gibt es dann die Form, dann so einen typischen Häuserblock, sage ich mal, oder ein U. Und dann werden diese verschiedenen Hinterhöfe, das wird dann so parkartig fast oder wie auch immer, zusammengeschlossen.
Also das ist auch noch ein interessanter Punkt. Die Hinterhöfe gehören praktisch zu den Parzellen, sind mit den Häusern parzelliert. Die einzelnen Parzellen gehen bis in die Mitte dieser Hinterhöfe, aber die Eigentümer dieser Parzellen tun sich zusammen und ordnen diesen Hofbereich in der Gestaltung miteinander in Kooperation. In der Regel ist es so, dass dann in der Mitte des Hofbereichs eine gemeinsame Anlage, eine gemeinsame Gestaltung durchgeführt wird, während die Flächen, die unmittelbar an die Häuser angrenzen, auch weiterhin privat genutzt werden. Und dadurch entstehen zum Teil ganz eigenwillige und interessante Konstruktionen, Freiflächengestaltungen, die außerordentlich reizvoll und auch vielfältig sind. Also eigentlich ist jeder von diesen Innenhöfen hat so ein eigenes Gepräge, was dann typisch ist für den Block.
Und wo man auch sagen muss, jetzt nach 20 Jahren, dass auch das Grün sich ganz schön entwickelt hat, also in einigen dieser Innenhöfe wirklich fantastische Landschaften, wie soll man sagen, da entstanden sind und hier und dort ist halt eine Möglichkeit, sich auch mal zusammenzusetzen. Ist das im täglichen Leben, wissen Sie, wie das so ist? Gibt es dann da mal Beschwerden, dass dann da rumgefeiert wird ohne Ende in den Innenhöfen oder wo?
Ist mir nicht bekannt. Es gibt sicher immer wieder auch mal Kritik und Streit, aber das gehört hier auch dazu. Was wichtig ist, es gibt hier kein Abstandsgrün. Auch in den Flächen, die der Stadt gehören, die Freiflächen werden alle irgendwo sinnvoll genutzt. Ja? Sowohl die Innenbereiche von den Gebäudeblocks, als auch die anderen Flächen. Es gibt hier keine Abstand, es gibt kein Absatzgrün. Und auf die Weise kommt es auch zu einer relativ hohen Besiedlungsdichte. Wir haben hier 200 Einwohner plus Arbeitsplätze pro Hektar. Das ist eine ziemlich hohe Dichte, die nahezu an die Gründerzeitdichte heute herankommt.
Also wir haben, um das so in Geschossen zu sagen, das ist so vierstöckig meist?
Vier bis fünfgeschossig.
Ja. Und dann gibt es...
Und die Häuser stehen direkt an der Straße. Es gibt keine Vorgärten, die dann abgezogen werden müssen von der Dichte, sondern alles, was Freifläche ist, ist auch intensiv genutzt. Vor den Häusern und hinter den Häusern.
Ja, eine Sache, die Gemeinschaft der Gemeinschaften hat... Das war jetzt ein Zitat. Die Gemeinschaft der Gemeinschaften hat also diese Innenhöfe dann teilweise gemeinsam beplant. Nicht? Ja, und ich glaube, haben ansonsten auch mal Heizungsanlage irgendwo. Ist es richtig, dass sich für einen Häuserblock sich zusammengetan haben, um eine Heizanlage gemeinsam zu
machen? Alle Gebäude sind angeschlossen an eine Fernheizung der Stadtwerke, die hier im unmittelbaren Bereich steht. Das ist ein Blockheizkraftwerk. Ach so. Das ist also ökologisch eigentlich das Beste, was es im Moment, oder das Effektivste, was es im Moment überhaupt gibt. Das heißt, da wird Strom erzeugt und mit der Abwärme werden die Häuser geheizt. Und der gesamte Entwicklungsbereich ist an diese Heizung angeschlossen. Jeder, der eine Fläche kauft, verpflichtet sich, an diese Wärmeversorgung anzuschließen.
Also ökologisch ist auch noch eine
Aber das Ökologische steht hier nicht im Vordergrund. Das ist sozusagen Stand der Technik. Ich habe immer gesagt, das ist im Grunde ein kulturelles Projekt und nicht ein ökologisches Projekt.
Ja, ich meine, es ist halt aber immerhin, muss man sagen, es gab diese Möglichkeit des Fernwärmeanschlusses und sie haben dafür gesorgt, dass das in dieser Siedlung jeder bitteschön genutzen hat. Ne? So, damit das auch entsprechend ausgelastet ist. Ne? Ja, wir könnten noch weiterreden. Es gibt immer noch viele Aspekte, aber also, und ich will mir jetzt auch nicht weiter die Haare raufen darüber, warum es eigentlich woanders anders gelaufen ist. Und es gibt ja auch noch Gebiete in Tübingen, die auch im Vergleich zu vielen Dingen, die fast allen Dingen, die bundesweit geschehen, immer noch vorne sind und fortschrittlich sind und so weiter, die aber eben manche dieser neuen Tübinger Gebiete haben leider gewisse Unterschiede, gewisse Qualitäten dann nicht weitergebaut. Das ist ein bisschen schade, weil dann eben bestimmte von, man merkt dann so, dass es eine Mischung halt ist von so vielen Aspekten und wie so ein Puzzle oder und wenn man dann irgendwas weglässt, dann fehlt halt irgendwas. Aber nun gut. Ja, eigentlich. Darüber wollen wir heute nicht reden. Wir freuen uns, dass es das französische Viertel hier gibt und dass so viele Sachen wunderbar funktionieren. Und sagen, also auf nach Tübingen, französische Viertel angucken und gerade auch die, die in der Politik tätig sind und in der Stadtplanung, alle anschauen, weil es ist eigentlich kein Hexenwerk. Könnte auch morgen das nächste französische Viertel entstehen.
So ist es.
Sind Sie noch nicht mal gefragt worden, wollen Sie uns nicht beraten, hier mal mitzumachen in der Stadt X, in der Stadt Y? Wir wollen sowas auch machen. Wie machen wir es?
Doch, ich bin gefragt worden. Ich habe auch beraten.
Aber es ist nicht.
Aber es ist schwierig, das dann jeweils vor Ort wirklich so umzusetzen. Ja? Das ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja? Das ist die Abhängigkeit von der Immobilienwirtschaft, die Städte sich angewöhnt haben, ist ein ganz großes Problem.
Wobei ja. Sagen wir zumindest, Projektsteuerer haben ja auch zu tun gehabt. Die Baugemeinschaften lassen sich ja alle doch in der Regel irgendwie, da wird der Bauprozess begleitet, nicht? Und,
aber das sind Privatbüros.
Oh klar.
Freiberufler.
Das keine großen Bauträger.
Und das Ganze ist ein enormes Beschäftigungsprogramm für Architekten, Ingenieure und solche Berater hier in Tübingen. Die meisten Architekten sind Tübinger Architekten, die an dem Projekt gebaut haben. Wenn ein großer Bauträger baut, der macht einen Wettbewerb und hat einen Architekten aus Frankfurt oder aus Hamburg oder irgendwoher. Ja. Also das kommt noch dazu. Ja. Das ist wirklich Arbeitsbeschaffung
und
reinster Sorte.
Und ich habe ja auch festgestellt, es gibt ja hier Architekten, die hier geplant haben und ihr Arbeiten und ihr Wohnen alles auf einmal in diesem Viertel, nicht?
Ja, wobei man dazu sagen muss, das Ziel ist natürlich nicht, dass diejenigen, die hier wohnen, auch hier arbeiten müssen. Die haben die Möglichkeit zu arbeiten. Aber der wesentliche Punkt ist, in einem Quartier zu wohnen, in dem die Arbeitswelt zu Hause ist. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, ja, dass auch zum Beispiel Kinder und Jugendliche aufwachsen in einem Viertel, in dem die Arbeitswelt präsent ist. Denn oft wird so verstanden, das heißt, wie früher der Metzger über seiner Metzgerei wohnt, so müssen die Leute, die hier wohnen, die sollen alle hier arbeiten. Kurze Wege zwischen Wohnen und Arbeiten ist wichtig, das ist klar, aber das geht, also das Wichtige ist auch dieses Nebeneinander von Produktion und Konsum, das, also das Verbrauchen von den Angeboten, aber auch das Herstellen von den Angeboten, dass das beides präsent ist. Wir haben uns ja ein bisschen daran gewöhnt, dass heute alles nur noch Konsum ist. Man kauft es irgendwo anonym in einem Supermarkt oder lässt sich bedienen in einer riesigen Klinik. Aber die Produktion ist eigentlich nicht mehr präsent. Die Produktion ist ausgelagert.
Die findet vielleicht auch in China statt.
Ja, und hier ist es tatsächlich so, man geht vorbei und da ist hier und da brummt nochmal eine Maschine und wird auch noch was hergestellt. Und daneben, okay, gibt es dann auch ein Architektenbüro, ein Journalistenbüro und solche Geschichten, soziale Einrichtungen, ich glaube, Kindergärten gibt es hier wahrscheinlich auch, ne? Solche Sachen, also alle möglichen
alles, ne? Schulen, geht hier. Alles, was man braucht, Volkshochschule, mehr davon.
Mehr davon, genau. Mehr davon. Kommt nach Tübingen und schaut euch das an.
Nein, nicht nur anschauen, sondern auch machen.
Macht's. Wir wollen auch eines Tages über neue Stadtviertel in anderen Städten sprechen, die das auch umgesetzt haben. Ja, Herr Feldkeller.
Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch. Also, auf dann.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.